What up, fellas? Herzlich willkommen, neue Folge Rap Gott zum guten Ton. Revo on Point ist back am Start. Und ich begrüße euch ganz herzlich zu Woche 4 unserer Besprechung zum A Beautiful Dark Twisted Fantasy. Dem einen oder anderen möge es vielleicht schon aus dem Hals herauskommen, aber so ist es. Und erneut sprechen wir über zwei Tracks. Nachdem wir letzte Woche über Monster und So Appalled gesprochen haben, geht es diese Woche, wie angekündigt, um Devil in a New Dress und Runaway. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, eines meiner Highlights des Albums und eines der Highlights der Allgemeinheit. Okay, beides sind auch Highlights von mir und beides sind auch Highlights der Allgemeinheit, aber ich wollte das mal so gesagt haben, aber lasst uns gar nicht lange rumfackeln, sondern einfach direkt reinstarten mit Devil in a New Dress featuring Ricky Rosé. Und produziert von Bink und Mike Dean. Wohlgemerkt, kein Kanye. Und damit haben wir hier auch direkt den ersten untypischen Aufhänger. Denn wie selten kommt es denn bitte vor, dass Kanye nicht selbst Hand an die Beats anlegt, auf denen er später auch rappt? Ebenso wie beispielsweise auch mich, muss er das Gefühl gehabt haben, hier einen nahezu perfekten Beat vorgelegt bekommen zu haben. Und das, obwohl Bink gar nicht geplant hatte, Kanye diesen Beat zu zeigen. Es ist anscheinend eher mehr aus Zufall passiert, dass Kanye während einer gemeinsamen Studio-Session diesen Beat ein paar Takte gehört hat und sei direkt sehr angetan gewesen. Der Legende nach sei Kanye direkt in die Booth gesteppt und habe als erstes gesagt, I love it though. Was final dann auch das Intro dieses Tracks ziert, zudem jedoch aber auch perfekt den inhaltlichen Kontext des Tracks bedient. Denn wenn auch ganz anders, setzt auch dieser Track sich nicht mit ganz unanzweifelbarer Liebe auseinander. Denn einerseits liebt Kanye diesen Beat gegen die Erwartungshaltung von Bink und andererseits setzt sich Devil in a New Dress inhaltlich mit verschiedenen Versuchungen auseinander, was auch zu der sehr selbstkritischen, wenn auch nicht immer einsichtigen Haltung des Albums passt. Der Track thematisiert über den Verlauf mehrere Versuchungen, verfolgt hierbei jedoch nicht wirklich einen roten Faden, sondern geht eher mit dem Flow und Rift verschiedene Themen an, welche insgesamt mindestens mal 4 der 7 Todsünden mit abdecken. Die von Kanye am präsentesten thematisierte Sünde ist Wollust, denn bereits in der Hook wird unchristlicher Umgang mit Sex deutlich, wofür er später auch um Vergebung bittet. Kanye verfällt den Blicken und dem Körper seiner Partnerin, woraus er sich auch im Bewusstsein der Sünde nicht herauslösen kann. Er liebt Jesus, aber seine als Sünde und Versuchung des Teufels dargestellte Partnerin besiege ihn. Viele interpretieren, dass es sich bei dieser thematisierten Partnerin um Amber Rose handele, welche in der Zeit des Albumprozesses Kanyes aktuelle Partnerin bzw. seine später dann Ex-Partnerin war. Zudem passt, dass sie in ihren verschiedenen Tätigkeiten ihren Körper mitunter dafür einsetzt, nicht nur unbedingt die christlichsten Werte zu vertreten. Neben sich erklärt Kanye auch seine Partnerin im ersten Part als Sünderin, denn beide verhalten sich nicht ihres Glaubens entsprechend, was Kanye mit den schlechten Entscheidungen zu rechtfertigen versucht, die Leute in der Magic Hour treffen. Die Magic Hour ist in diesem Kontext auf das Ende einer Partynacht zu terminieren, wenn viele Leute ihren sündhaften Gelüsten verfallen. Über den weiteren Verlauf des Parts verknüpft Kanye seine Beziehung mit weiteren Sünden, denn das Tourleben als etablierter Künstler wirkt sich nicht nur auf ihn direkt aus, sondern sorgt darüber hinaus auch für Probleme in der Beziehung. Kanye lebt seinen Höhenflug als Hood-Phänomen aus und bezeichnet sich als LeBron des Raps. Beide stammen aus der Unter- bis Mittelschicht und der Erziehung einer alleinerziehenden Mutter im mittleren Westen der USA. Kanye aus Chicago, Illinois und LeBron aus Akron in der Gegend von Cleveland in Ohio. Und beide sind mittlerweile mitunter zu den Besten ihres Fachs geworden. Womit Kanye rechtfertigen will, dass es schwierig sei, auf dem Boden zu bleiben und nicht der Sünde des Hochmuts zu verfallen. Auch sehr nice, wie er den LeBron-Vergleich weiterzieht, denn beide werden auf Jumbotrons, also den großen Bildschirmen in NBA-Hallen gezeigt. Denn LeBron spielt auf dem obersten Niveau und ist das Gesicht der Liga, während Kanye Courtside sitzt und aufgrund seines Statuses häufig eingeblendet wird. Aber sein Status sägt auch an seiner Beziehung, was er als Casualty of Tour bezeichnet. Denn egal ob Text, Message, Breakups oder die fehlende Muße, sich zu streiten, der mit dem Erfolg einhergehende Hochmut lässt Kanye weniger an der Beziehung festhalten. Und die angesprochene Sommerzeit kann hierbei auf mehrere Punkte anspielen. Zum einen sind Leute bei Hitze mitunter schneller gereizt und streiten sich vielleicht eher als zu anderen Jahreszeiten. Zudem kommt jedoch auch, dass Kanye als Künstler im Sommer auf Festivals unterwegs und vielleicht dadurch nochmal mehr weg ist als zu anderen Jahreszeiten und Abstand die Beziehung ebenso weiter in Mitleidenschaft zieht. Und im Sommer besteht ebenso wahrscheinlich das höchste Potenzial, sich neu zu verlieben und deswegen die Relevanz der aktuellen Beziehung am wenigsten wertzuschätzen. Denn egal ob oberflächlich oder innig, ob ein Sommerflirt oder eine ernsthafte Beziehung, der Sommer bringt einfach mehr Anlässe, wo man Leute kennenlernt. Okay, ich glaube, Kanye lebt in Sphären, wo man immer Leute kennenlernt, aber ihr checkt, was ich meine. Neben seinem erwachsenen Hochmut wird jedoch auch eine Sünde seiner Partnerin tiefer beleuchtet. In dem Grundgedanken, dass der Umgang mit ihm als Arschloch abfärbe, erkennt er im zweiten Part eine negative Entwicklung seiner Partnerin an. Hier wird ebenso wieder die Magic Hour angesprochen, welche im ersten Part als der Zeitraum für Sünden erklärt wird. An dieser Stelle handelt es sich jedoch eher um den, in Anführungszeichen, perfekten Moment. Wie in der Fotografie oder Cinematografie häufig wird hier ebenso auch auf Sonnenauf- und Untergang angespielt. Doch während der Himmel so wundervoll die gesamte Farbpalette in einem Moment bereitstellt, erkennt Kanye in ihrem Kopf nur die Farbe Grün, was sich in Bezug zur Sünde Neid als Symbolfarbe erklären lässt, aber auch handfester auf materialistische Komponenten wie Geld oder Weed sich beziehen lässt. Kanye erkennt dies und versucht, sie in gewisser Hinsicht zu bekehren und versucht, die Beziehung auf die ursprünglichen Werte wie beispielsweise Humor zu besinnen. Zudem bezieht er sich auf den Rapper Mace, welcher seinen eigenen Hype nicht in eine lange und erfolgreiche Karriere ummünzen konnte und die Rap-Szene relativ schnell wieder verließ, was als Mahnmal für einen möglichen Absturz aus dem Highlife an seine Partnerin dienen könnte. Darüber hinaus zudem passend, dass er Mace kontaktieren will, um für sie zu beten, also für sie in dem Fall für die beiden in der Beziehung. Denn nach seiner Rap-Karriere wurde Mace Pastor. Gegen Ende offenbart Kanye zudem eine weitere Sünde, welche mit seinem Erfolg einhergeht, nämlich Völlerei, welche vor allem in dem Part von Rick Ross noch relevanter wird. The Leon Cohen of Dio Ohm lässt sich so verstehen. Leon Cohen ist eine Ikone in der Musik- und Marketingindustrie, welcher beispielsweise für den Run-DMC Adidas-Deal damals in den 80ern verantwortlich war. Und Dior Ohm ist die Modelinie von Dior für Männer. Und nachdem Kanye früher selbst nicht wusste, dass es Versace und nicht Versace heißt, erklärte nun nochmal dem niederen Volk, dass es Dior Ohm und nicht Dior Homie heißt. Zudem beendet er seinen Part mit der Feststellung, dass seine Partnerin auch schon einen ordentlichen Schaden haben muss, wenn sie ihn überhaupt liebt. Was sich auch schon zuvor darin erkennen ließ, dass er davon ausging, dass sein Erfolg genau das gewesen sei, was sie gewollt hatte. Eine Haltung, welche auch auf dem nächsten Track des Albums noch relevanter wird, hier jedoch auch durch die Aufführung der verschiedenen Sünden innerhalb der Beziehung seinen Platz findet. Ich habe grundlegend aber auch das Gefühl, dass Kanye die verschiedenen Sünden unterschiedlich schlimm findet. Während ihr Neid und sein Hochmut der Beziehung schaden, behindern Völlerei und Wollust zumindest nicht ihre Leben, sondern lediglich ihren Glauben, womit die Sünden demnach in einer Weise in unterschiedlichem Maße Konsequenzen nach sich ziehen. Der Titel Devil in a New Dress lässt sich auch auf verschiedene Weisen auslegen. Zum einen ist der Teufel wandelbar und zeigt sich in Form verschiedenster Outfits. Zudem verdeutlicht das neue Outfit des Teufels ebenso die Völlerei, welcher Kanye unterliegt. Ebenso wie es mir zumindest eine Referenz auf Der Teufel trägt Prada und die Rolle von Meryl Streep aufweist. Nur, dass sich Kanye hier in der Benennung etwas allgemeiner gehalten hat. Aber wir sind bei weitem noch nicht am Ende, was die Besprechung dieses Tracks betrifft, denn es folgt nun dieser wundervolle Gitarrenpart von Mike Dean. welcher Kanyes Anteil des Tracks von Rick Ross abgrenzt und einfach die Atmosphäre noch weiter nach oben peitscht, als sie sowieso schon ist. Viele würden unter diesem Druck zusammenbrechen, wenn sie einen so krassen Beat auf einem Track eines der größten musikalischen Genies vorgelegt bekommen und mit diesem Gitarrensolo auch noch weiter Hype für den eigenen Part aufgebaut wird. Aber Rosé entspricht den geschürten Erwartungshaltungen, beziehungsweise übertrifft er sie vielleicht sogar eher und liefert einen der besten Parts seiner Karriere ab. Fairpoint, ich habe nur Bruchteile seiner Karriere verfolgt, aber die Szene ist sich hier relativ einig, was das betrifft. Ohne Kanye in irgendetwas nachzustehen, schwebt er hier über diesen Beat, zeichnet perfekte Bilder der Dekadenz, welche in einem Maße Authentizität ausstrahlen, dass du dir einige Lines aufgrund ihrer Absurdität gefühlt nicht ausdenken könntest, wenn so ein Scheiß in deinem Leben nicht passieren würde. Ein Beispiel: So many cars, DMV thought it was mail fraud. Also der Gedanke, dass die Behörde von einem Betrugsfall ausgeht, weil Rosé so viele Autos anmelden wollte. Kommt man als normaler Mensch auf sowas oder muss einem sowas wirklich passiert sein, damit man so eine Line schreiben kann? Ich denke eher Zweiteres. Neben der Hülle und Fülle an Dekadenz macht Rick Ross aber auch introspektivere Aussagen. Denn während beispielsweise sein Girl in jedem Mann etwas auslöst, sitzt er am Ende doch wieder alleine in der Limousine. Ebenso beschreibt er seinen Werdegang und seine Hustler-Mentalität, welche neben seiner Erfolgsgeschichte jedoch auch hervorbrachte, dass seine Jungs im Knast sitzen, mit welchen er jedoch trotzdem weiterhin Kontakt hält, während sie in Polk County, Jacksonville oder Melbourne einsitzen. Ebenso macht er seine Unabhängigkeit von den Meinungen von Outsidern deutlich und erklärt beispielsweise, dass er mit Kanye schon vor dem Erfolg cool war und nicht einfach auf den Hype-Train um Kanye aufgesprungen ist. Trotz seiner ignoranten Attitude gedenkt er auch weiterhin Legenden wie Tupac und dem würfelspielenden Gucci-Sweater-Träger Biggie. Und er beendet seinen Part mit den Lines: I'm making love to the angel of death, catching feelings, never stumble, retracing my steps. Womit er verdeutlicht, dass er sich seinem sündhaften Lebensstil gegenüber absolut im Klaren ist, sich davon jedoch nicht beirren lässt, seinen Weg so weiterzuführen. Ebenso passt der erste Teil dieser Aussage zu Rosés Live Fast and May Die Young Attitude, dass er sein Leben bewusst genießt, anstatt sich von Gefahren oder Sorgen einschränken zu lassen. Was auch zu meinem gedanklichen Fazit zu Kanyes unterschiedlicher Gewichtung seiner verschiedenen Sünden passt. Fazit zu diesem Track: So wenig ich mit den Inhalten doch relaten kann, so sehr liebe ich diesen Track. In diesem Sinne gehen wir weiter zu Runaway. Runaway featured Pusha T und ist produziert von Kanye West, Emily Haney, Jeff Basker und Mike Dean. Und an dieser Stelle sei vorab grundlegend gesagt, dass wir die Wirkung von Runaway nicht hinreichend aufarbeiten können. Wir sprechen in diesem Podcast über Verses, über Hooks, über Background Vocals. Wir sprechen über konzeptionelle Gedanken, versteckte Messages und Aussagen. Und im Fall von Runaway ist diese Analyse, die wir hier an dieser Stelle tätigen können, nur ein Teil des Ganzen, weswegen hier eventuell keiner zufrieden rausgehen wird. Aber nehmt gerne die Ansätze und Erklärungen mit und taucht danach selbst in diesen Track ein, um eure eigene Experience darin weiter zu formen. Und da es recht unhandlich ist, hier im Podcast über Oktavsprünge und Molltonleitern zu sprechen und ich darüber auch ehrlich gesagt viel zu wenig weiß, starten wir doch lieber mit dem räumlich herumwabernden Look at You von Rick James, welches die Tür zum Raum für Interpretationen direkt mal wieder sehr weit aufstößt. Die unmögliche Verortung der Quelle schafft zum einen erstmal ein spezielles Gefühl. Einerseits fühlt man sich von allen Seiten beschallt, aber andererseits findet man sich irgendwie ganz alleine inmitten des unverortbaren Raumes, worin viele die Zweischneidigkeit von Fame erkennen wollen. Denn einerseits sind alle Augen auf dich gerichtet, aber andererseits fehlt dir mitunter das gesetzte Umfeld, was wirklich zu dir und nicht zu deiner öffentlichen Persona steht. Was sich vor allem nach dem Tod von Donda und der Trennung von Alexis deutlich auch bei Kanye zeigte. Der Ausspruch "Look at you" spiegelt zudem die allgegenwärtige Aufmerksamkeit und Kritik wider. Von allen Seiten schauen die Leute auf dich Und parallel dazu erwarten auch noch alle von dir, auf dich selbst zu schauen und im höchsten Maße reflektiert zu sein. Was Kanye nachfolgend als Aufgabe dieses Tracks begreift, indem er zentral seine sozialen Unzulänglichkeiten zu erklären versucht und diese in Bezug auf die Zukunft seiner Beziehung spiegelt. Pre-Chorus und Chorus manifestieren Kanyes Selbstreflexion. Er erkennt seine toxische Ader, immer Fehler an seiner Partnerin zu suchen, trotz welcher sie dennoch an ihm festhält. Ironisch und als Hymne verpackt spricht er einen Toast aus. An alle Douchebags, Assholes, Scumbags und Jerkoffs. Kanye zieht mit diesem Toast nicht nur sich selbst in die Verantwortung, denn egal welche dieser Bezeichnungen ihr wählen wollt, gibt es auf jeden Fall viele. Aber Kanye hat auch einen Plan für sein Girl, um mit seiner Unzulänglichkeit und toxischen Art umzugehen. Sie soll so schnell laufen, wie sie nur kann. Die Ausgangslage verhält sich also wie folgt. Kanye ist in Beziehungen toxisch und erkennt diese negativen Einflüsse an. Von sich auf die breite Masse geschlossen, entwickelt er den Masterplan, um diese Probleme zu lösen, dass die Partnerin oder Partner der toxischen Douche-Scum-Ass-Jerk-Offs aus der Beziehung flüchten sollen. Behalten wir das alles mal im Hinterkopf. In Part 1 schmückt er seine persönlichen Flaws weiter aus. Er spricht so ehrenlose Drecksaktionen wie das Verschicken von Dickpics an und erkennt seine Probleme mit Frauen. Dass er an guten Frauen nicht festhalten kann und immer wieder zu den, in Anführungszeichen, Hood Rats zurückkommt. Was viele Leute auf zwei gewisse Ex-Partnerinnen von Kanye beziehen wollen. Wo ich mal aber mich absolut von distanziere, weil ich selbst sprechen keine der beiden über ein oberflächliches Medienimage hinaus einschätzen kann und hier nicht einfach irgendwelche Stereotype befeuern will. Na? Auch hier verdeutlicht Kanye noch einmal, dass er sein Gegenüber stets für Fehler verantwortlich macht, was er recht ironisch verpackt als eine seiner größten Stärken versteht. Dies zeigte sich sowohl mehrfach auf diesem Album, als auch schon häufiger zuvor in Kanyes Diskografie. Ebenso beschränkt er sich hierbei nicht nur auf seine Partnerin. Ob es ganz plakativ auf Heartless war, wo natürlich sie kein Herz hatte, oder ob es gleich die gesamte Gesellschaft war, die einen schlechten Kommunikationsansatz ihm gegenüber gewählt hatte, wie er es uns auf Power verdeutlichen wollte. Spätestens seit Donders Tod trugen in Kanyes Augen immer die anderen die Schuld, wenn irgendetwas nicht glatt lief. Mitunter die undankbarste Aufgabe auf diesem Track hatte jedoch ohne Frage Pusha T. Denn Push steckte damals selbst in einer schwierigen Lage in Bezug auf Frauen, wie er es in einem Interview mal erzählte. Und nachdem er sich mit Kanye privat darüber ausgetauscht hatte, wollte Kanye ihn unbedingt auf diesem Track haben. Vermutlich, da er inhaltlich die Struggles zu der Zeit am besten relaten konnte, I don't know. Aber wenn es dann noch nicht reicht, sich in einer Krise mit eben diesem Thema dann noch auseinandersetzen zu müssen, hat Kanye Pusha T anscheinend mehrfach dazu aufgefordert, noch toxischer und unkorrekter auf seinem Part zu werden. Und während Kanye so die Parts hat, wo er zumindest sich Fehler eingestehen kann und die Märtyrerbotschaft verbreitet, die Beziehung opfern zu wollen, da er so ein schlimmer Mensch sei, muss Push einfach komplett durchziehen und die Schattenseiten und all das aufzeigen, warum es so viel einfacher klingt, eine solche Beziehung hinzuschmeißen, als es in letzter Instanz wirklich ist. Push offenbart in seinem Part Untreue in seiner Beziehung und stellt hier ebenso wie Kanye den Ausweg einer Trennung, welche, wie schon angedeutet, ein zu gutes Licht auf die toxische Person in der Beziehung wirft, welche ihr Glück aufopfere und somit als der Märtyrer aus der Beziehung hervorgehen kann, obwohl er oder sie ja dafür verantwortlich ist, dass diese Beziehung in die Brüche geht. Push verdeutlicht über seinen Part hinweg, in welchem Ungleichgewicht das Abhängigkeitsverhältnis in einer Beziehung stehen, was er mehrfach folglich auch als Hebel benutzt. Hier steht es natürlich absolut frei zu gehen, aber damit würde sie ja das luxuriöse Leben wieder gegen ihr altes Leben eintauschen. Was oberflächlich den Gedanken zulässt, dass es hierbei nur um finanzielle Bereicherung gehe. Wie jedoch von Push verdeutlicht und auch eher der Realität entsprechend, ist das nicht alles so simpel. Mit Sicherheit wollen Partnerinnen und Partner von Stars mitunter den extravaganten und sorglosen Lebensstil mitleben. Aber unter ihnen befinden sich mit Sicherheit auch genug, die wirklich existenziell abhängig von ihren Partnerinnen oder Partnern sind, wie häufiges Beispiel beispielsweise die Highschool-Liebe, die den Aufschwung der Partnerin oder des Partners komplett mitgegangen ist, beispielsweise in der Sportkarriere, und vielleicht auch ihren eigenen oder seinen eigenen Karriereweg hinten angestellt hat für den möglichen Durchbruch des eigenen Partners. Aber auch abseits von Stars und Fame ist das Konstrukt für die breite Masse anzuwenden. Beispielsweise entscheidet sich ein Paar für die Aufteilung, dass X arbeiten geht und Y zu Hause bleibt. Und auch wenn Y in ihrem oder seinem Anteil viel tut, hat X trotzdem einen Hebel, in dem er oder sie die Familie finanziell absichert. Push verdeutlicht im weiteren Verlauf, dass alles seinen Preis hat und rechtfertigt damit unterschwellig, dass er sich sein toxisches Verhalten rausnehmen darf, da sie beispielsweise finanziell durch ihn profitiert und er ihr Sachen kauft. Wenn sie dies nicht akzeptiere und die Beziehung beenden wolle, dann stünden zudem schon etliche Frauen Schlange bei ihm, was zudem ein Machtgefälle in der Beziehung verdeutlicht. Um das gendertechnisch einfacher zu formulieren, beziehen wir uns jetzt nachfolgend auf Push-Situationen, auch wenn klar ist, dass das auch ganz genau andersrum und natürlich auch losgelöst von heteronormativen Bildern funktioniert, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Push steht im Gegensatz zu seiner Partnerin in der Öffentlichkeit, was bedeutet, dass ihn natürlich mehr Leute kennen, die Interesse an ihm haben könnten, was zwangsläufig auf eine höhere Nachfrage hinausläuft. Zudem hat er Fans, welche ihn zelebrieren, mitunter auch White Knighten, also alles gutheißen werden, was er tut, egal was er tut und ohne ihn überhaupt wirklich zu kennen. Und falls die Beziehung irgendwann in die Brüche gehen sollte, bleibt sie die Ex von Pusha T und er kann sein Leben ganz normal einfach weiterführen. Das mal nur so als schnelle Verdeutlichung von Machtgefällen in Beziehungen, vor allem wenn Promis involviert sind und dann am besten noch einseitig. Mit der letzten Line macht Push dann schließlich deutlich, dass der Part eine absurde Überspitzung darstellt. Oder er versucht, sein Verhalten weiterhin zu rechtfertigen. Ich denke, das ist Auslegungssache. Kanye kommt anschließend noch einmal für 8 weitere Bars zurück und erklärt seine fehlenden Skills in Bezug auf Intimität und Romantik. Zudem beschreibt er, dass seine Partnerin ihn deswegen für alles verantwortlich machen könnte und ihn irgendwann verlassen könnte. Zum einen ist das sogenannte Blame Game hierbei interessant, also die gegenseitige Zuschusterung von Schuld, welche allein qua Titel im Endspurt des Albums noch mit aufgegriffen werden wird. Zudem geben mir diese Aussagen schon wieder extrem toxische Vibes, indem sich Kanye hier damit in die Opferrolle begibt, dass seine Unzulänglichkeiten irgendwann dafür sorgen werden, dass sie ihn verlässt. Insgesamt gibt uns dieser Track somit oberflächlich den einsichtigen Ausweg aus einer toxischen Beziehung, spielt aber ebenso mit Machthebeln und Gaslighting, welche dem Ausweg entgegenstehen. Welche Intention letztlich dahinter stand, können wir nicht beantworten, ob Kanye lediglich seinen Namen reinwaschen wollte oder mal wieder gezielt erst auf den zweiten Blick tiefgehende gesellschaftliche Missstände, wie in diesem Fall Gaslighting, Manipulation, Ungleichgewichte in Beziehungen anprangern wollte. Wir wissen es nicht. Aber mal losgelöst von der Frage nach seiner Intention, war er seiner Zeit mal wieder um Längen voraus. Denn heutzutage ist die Awareness zu diesen Themen wesentlich weiter fortgeschritten als zum Release-Zeitpunkt dieses Tracks im Jahr 2010. Ob man sich in einer Beziehung befindet, in welcher zertifizierte Diagnosen existieren, beispielsweise Bipolarität, Borderline, ADHS oder die heutzutage sehr häufig und sehr inflationär herangezogene narzisstische Persönlichkeitsstörung, oder ob das Gegenüber einfach einen miesen Charakter hat, so logisch ein Ende dieser Bindung nach außen hin immer scheint, so schwierig ist es jedoch, diesen Absprung zu schaffen. Runaway klingt für den einen oder anderen vielleicht feige oder schwach, weil man sich nicht einer Situation stelle. Aber Runaway ist im Gegenteil sehr schwierig und mit einer Menge Überwindung verbunden. Jeder von uns wird diese Fälle aus den Medien oder aus dem privaten Umfeld in irgendeiner Weise kennen. Und das ist diesmal unser Gedanke zum Ende der Folge. Trotzdem habe ich noch einen letzten Punkt, welchen ich nirgendwo anders hätte unterkriegen können. I'm sorry. Die letzten 4 Minuten sind ein Übergang von übersteuerten und verzogenen Vocals hin zu einem reinen Instrumental-Teil. Und hierzu möchte ich abschließend Thomas Connor von der Chicago Sun-Times Shoutouts für seinen Interpretationsansatz geben. Wir können ihm nach immer schlechter verstehen, was Kanye uns eigentlich sagen will. Sowohl in diesem Outro als auch durch seine teilweise kryptischen Botschaften in der Gesellschaft. Ein Ansatz, welcher mit Hinblick auf die letzten Jahre leider ziemlich gut gealtert ist. Und in diesem Sinne schauen wir mal, wie weit wir nächste Woche kommen. Ihr werdet es erfahren, ich möchte mich in diese Situation noch nicht festlegen. Aber checkt auch gerne die nächste Folge. Rap Gods im guten Ton. As always, nächsten Freitag um Mitternacht wieder ab. Folgt gerne mal rein auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens, aber auch gerne auf Instagram, TikTok oder YouTube für zusätzliche Clips und um nichts mehr zu verpassen, wenn ihr hier den aktuellen Grind enjoyt. Habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf, stay strapped und seid lieb zueinander.